Denn ein Kind ist geboren, der zukünftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun.
Angekommen, endlich angekommen. So mögen Maria und Josef gedacht haben, als sie die Häuser der kleinen Stadt Bethlehem erreichten. Wie beschwerlich muss es für Maria gewesen sein. Hochschwanger ist sie unterwegs. Möglicherweise haben sich beide anderen Reisenden angeschlossen, die ebenfalls nach Judäa unterwegs gewesen sind. Jeder sollte sich an seinem Geburtsort zählen lassen. So hatte es der Kaiser Augustus zu dieser Zeit befohlen. Beide hatten vor ihrer Reise schon ihre erste schwere Lebenskrise hinter sich. Maria, das junge, schwangere Mädchen, und Josef, der Zimmermann aus Nazareth. Was mag ihnen wohl durch den Kopf gegangen sein? Die Bibel berichtet uns nichts darüber. Die Evangelisten Matthäus und Lukas erwähnen aber, dass ein Engel beiden unabhängig voneinander erschienen ist und sie eine Verheißung erhalten, dass mit diesem ungeborenen Kind sich etwas erfüllt, was der Herr, der Gott Israels, vor langer Zeit durch Propheten seinem Volk zugesagt hat. Eher nüchtern und knapp wird dann weiter erzählt, wie der verheißene Retter der Welt, der Wunderrat, der Gottheld, der ewig Vater und der Friedefürst erstmals den irdischen Boden berührt. Die Umstände der Geburt behandelt der Evangelist Lukas mit vornehmer Diskretion. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie, Maria, gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Keine weiteren Menschen sind anwesend, kein freudiges A und O über den neuen Erdenbürger, keine Anzeige im Bethlehemer Tageblatt, die den Stolz der Eltern erahnen lässt, keine überflüssigen Worte. Glamouröse Ausschmückungen sind dem Evangelisten Lukas fremd. Er will das Geschehene und die Umstände nicht totreden. Man hat den Eindruck, er möchte Raum schaffen. Raum für Stille, Raum zum Staunen. Das Ereignis der Menschwerdung Gottes ist kaum zu fassen. Damals wie heute nicht. Damals hatte niemand den Gedanken an einen Gott gewagt, dessen Macht einzig und allein die Macht der Liebe für uns Menschen sein wird. Diese Macht, die so überlegen zu sein scheint und von wahrer Herrlichkeit zeugt, kann man in ihrer Größe nur verstehen, wenn sie sich im Kleinsten beweisen würde. Vom Großen ins Kleine, vom Kleinen bis ins immer noch Kleinere. Von einem Stall zu einem winzigen, kleinen Kind. Was bis dahin niemals zuvor geschah, der Gott Israels macht sich klein, damit sich die Verheißung seiner göttlichen Vaterliebe für die Menschheit erfüllt. Sie ist von Anfang an ein Ausdruck in der Begegnung mit Menschen, den Ärmsten und Einfachsten, den Ruhelosen und den Heimatlosen am Rande der Gesellschaft, Hirten, noch nicht einmal Juden. Und wieder ist es ein himmlischer Bote, ein Engel, der die Ahnungslosen und Unbeteiligten einlädt, das Große in seiner ganzen Herrlichkeit zu sehen. Und dann laufen diese Menschen los, um den angekündigten Heiland, den Christus, zu sehen. Außer Atem, etwas unbeholfen und sicherlich schüchtern erreichen sie das Kind in der Krippe. Wohlgewählte Worte sind ihnen fremd. Ihr Mund steht vor Staunen offen, großes Staunen, denn mit eigenen Augen sehen sie als Erste das Große in diesem kleinen Kind, so wie es ihnen der Engel gesagt hat. Es ist die Nacht der Nächte. Niemals zuvor ist etwas Ähnliches geschehen. Und so können sie auch scheinbar gar nicht anders. Ihre grenzenlose Freude bricht sich Bahn. Ihr Christus, ihr Erlöser ist da. Das haben sie im Stall von Bethlehem begriffen. Und sie laufen wieder los, aber diesmal in eine andere Richtung, zu den Menschen nach Bethlehem. Und sie erzählen alles, was geschehen und was zu ihnen gesagt worden ist. Wir haben uns auch auf den Weg gemacht. 4 Adventssonntage liegen hinter uns. Wir haben uns heute auf den Weg gemacht zu diesem Gottesdienst. Wir sind angekommen. Wir sitzen gemeinsam hier vor dem Stall. Wir sind angekommen. Es ist Heiligabend und wir feiern das Fest der Menschwerdung Gottes. Weihnachten. Lassen wir uns noch in Staunen versetzen und bricht sich unsere Freude Bahn über das Geschehene in Bethlehem? Vermutlich wird uns heute Abend kein Engel begegnen, aber eine Verheißung, die sich erfüllt hat. Das Kind in der Krippe ist der Mann am Kreuz auf Golgatha, der für unsere Schuld starb, damit wir leben können. Lassen wir uns hier und jetzt in Staunen versetzen. Gott macht sich klein. Er nimmt uns die Angst, ihm in seiner unendlichen Vaterliebe zu begegnen. In Stille und mit großem, dankbarem Staunen. Der Evangelist Lukas lädt uns dazu ein.
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth. Er ging nach Judäa, in die Stadt David, nach Bethlehem, denn er stammte aus der Familie vom König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld. Die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren, in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen: Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen die Engel von diesem Kind gesagt hatten. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Thank you.
Wir wollen gemeinsam beten und ich möchte Sie da bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns in der Nacht von Bethlehem deine große Vaterliebe gezeigt hast, in dem dein Sohn Jesus, der Heiland der Welt, geboren wurde. Du hast dich klein gemacht, damit wir keine Angst haben müssen vor deiner Größe, deiner Allmacht und deiner Herrlichkeit. Danke, dass du uns mit dem Kind in der Krippe in Staunen versetzt und uns eine Hoffnung schenkst, die zu allen Zeiten greifbar ist, auch heute, hier und jetzt. Danke, dass du Dunkelheiten in unserem Leben hell machen willst. Da, wo wir am Ende sind, möchtest du mit uns einen Neuanfang wagen. Danke, dass jeder von uns deine Liebe spüren kann, egal wer wir sind, egal wo wir sind. Herr, wir dürfen an diesem Abend einen Neuanfang mit dir machen, jeder ganz persönlich, hier an diesem Stall. Wir wollen dir vertrauensvoll folgen, auch ins neue Jahr mit all seinen Herausforderungen. Lass uns nicht das Staunen über dich verlernen und vergessen. Bleibe du lebendig und hell in unserem Leben. Weise uns den Weg, der uns nach Hause bringt, zu dir. Großer allmächtiger Gott, vieles könnten wir dir noch sagen. Wir wollen es in die Worte zusammenfassen, die du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Doch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Großes Staunen im Stall von Bethlehem. Nicht jeder von Ihnen war in allen vier Adventsgottesdiensten dabei und deswegen trete ich mit Ihnen noch einmal kurz die Reise an, die wir auf dem Weg zum Stall hinter uns gebracht haben. Maria war ja nicht immer im Stall, sondern es begann hier, an dieser Stelle, wo sie von dem Engel erfuhr, dass sie ein Kind bekommen würde, wusste von keinem Mann, war sehr überrascht, dass diese Überraschung der Maria, die befasste uns an diesem ersten Advent und wir haben für uns festgestellt, das ist schon eine sehr wundersame Geschichte, dass Gott kommt, dass er einen Menschen erwählt, dass er auch dich und mich erwählt und meint, wenn er sagt, ich will bei dir wohnen. Und von der Maria gingen wir dann ein Stück weiter. Im zweiten Advent kamen wir zu der Werkstatt des Josef. Und hier befasste uns die Treue dieses Mannes, der berechtigt gewesen wäre, vom jüdischen Gesetz seine junge Frau einfach fortzuschicken, sie der Schmähung der Menschen auszusetzen, möglicherweise der Steinigung. Und da erscheint auch ihm ein Engel, dem Josef, und er sagt, nimm sie zu dir, das geht schon alles mit rechten Dingen zu, lieber Josef, bleib du ihr treu, denn in deiner Treue zeigt sich auch etwas von der Treue, die ich zum Volk Israel habe. Und Josef nahm Maria zu sich, und während er noch darüber nachdachte, wie das mit den beiden wohl werden könnte und sein könnte, machte Maria sich eilends auf den Weg zu Elisabeth. Elisabeth wohnte etwa 4 Tagesfußreisen von Nazareth entfernt. Und als die junge Maria sich auf den Weg dorthin machte, hatte sie einen gefahrvollen Weg vor sich. Aber als sie dann ankam bei der Elisabeth, da waren die beiden Frauen außerordentlich froh. Die junge Frau Maria, weil sie eine hatte in ihrer Tante, die sie wirklich verstand. Denn auch sie, Elisabeth, war auf wunderbare Weise schwanger geworden, obwohl das natürlicherweise von ihrem Alter her gar nicht mehr so gut hätte klappen können. Und sie, die junge Maria, schwanger durch den Heiligen Geist, durch die Empfängnis, die Gott in ihr gewirkt hatte. So begegnen sich die beiden Frauen, so sind sie beide froh, und der kleine Johannes, später der Täufer genannt, hüpft schon im Bauch der Elisabeth und sagt, nee, sagen konnte er noch nichts, aber die Mutter Elisabeth jubelt voll des Geistes und sagt, das ist großartig, helle Freude über das, was Gott seinem Volk geschenkt hat. Und nun heute, Heiligabend, wir sind am Stall angekommen. Und die beiden sind natürlich auch da, wir haben das schon gesehen, Maria und Josef. Elisabeth hat die Tür verschlossen, aber das Jesuskind ist geboren. Und wenn wir uns das alles so anschauen, dann fragen sie sich, dann frage ich mich, kann ich das glauben? Kann ich das glauben, was mir diese Weihnachtsgeschichte erzählt von der Geburt im Stall, an die Engel auf dem Feld? Kann ich glauben an den Gottessohn, der Mensch wird, in eine Krippe sich legt? Alle anderen Religionen jedenfalls sagen, das kann man nicht glauben. Das ist unglaublich, und es ist auch die Höhe, dass ihr das sagt, Gott wurde Mensch und Gott hat einen Sohn. Viele haben damit ihre geregelte Not mit diesem Weihnachtsfest. Aber andererseits, Weihnachten gehört auch irgendwie dazu. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, deswegen bin ich da, weil das gehört ja irgendwie zu mir, zu unserer Kultur, zur Tradition. Und deswegen bin ich hier. Das gehört auch zur Jahreszeit, auch wenn es heute unangenehm warm ist. Aber eigentlich, das gehört zur Jahreszeit, in diese dunkle Jahreszeit, das gehört dazu, dass man dann in den Gottesdienst geht. Wie geht es dir damit? Kannst du Weihnachten glauben? Anders gefragt, was haben Sie sich, was hast du dir dieses Weihnachten gewünscht? Nachher gehen wir ja nach Hause und vielleicht wartet ja was auf uns. Also, ich sag mal so, das Übliche, haben wir uns das gewünscht? Pferd, Hund, Haus, Porsche. So, dieses Jahr sind mir andere Wünsche eingefallen. Ich habe festgestellt für mich, das habe ich ja alles schon. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich nur Ruhe. Wünsche mir echt nur Ruhe mit meiner Familie, Tannenbaum, Stille. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht zusammen etwas spielen, irgendwelche Gesellschaftsspiele machen, dass wir alte Familienfilme nochmal sehen, als die Kinder so klein waren, 3 in der Krippe liegen, die gucken wir uns alle nochmal an. Und ich wünsche mir an diesem Weihnachtsabend, dass wir vielleicht nochmal einen Klassiker sehen, so 16.30 Uhr ab Paddington, Agatha Christie. Ich weiß es nicht, was du dir wünschst, was deine Hoffnung ist für diesen Abend, aber ein jeder von uns gestaltet es ja in einer ganz besonderen Form. Und uns allen ist klar, die Geschenke, die machen es jedenfalls nicht. Ganz egal, wie die aussehen, die Geschenke, die machen es nicht. Und dieses große Geschenk, das Gott uns macht mit der Geburt des Jesus von Nazareth, der in Bethlehem geboren wurde. Dieses große Geschenk, dass in diesem jungen Leben Gott selbst Mensch wird, das passt irgendwie nicht in die Garage mehr unserer Vorstellungskraft. Das ist einfach zu groß. Und weil das so überwältigend groß ist, noch einmal ein neuer Ansatz zu verstehen, was da geschehen ist. Wenn ich mich diesem Fest nähere, dann so, dass ich mich hineinversetze in die Szenerie, und deswegen gefällt mir das gut, dass wir das alles mal so aufgebaut haben, und dass ich den Glauben, meinen Glauben zurückmeditiere in dieses Anfangsgeschehen der Geburt unseres Herrn. Und wenn ich mich so da hineinversetze, dann stelle ich fest, dass das etwa 20 Kilometer von Jerusalem entfernt liegende Bethlehem mir noch keine tiefergehende Wahrheit erschließt. Und wenn ich mich dann dem Berg zuwende, an dem die Hirten waren, und den Baum glitzern sehe, dann stelle ich fest, dass ich mich mir auch dadurch noch keine tiefergehende Wahrheit erschließt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Maria auf Wanderschaft war und dass damals wie heute die Herrschenden in den Palästen sitzen und dass die Herrschenden noch nicht vom Thron gestoßen sind und dass die Armen noch nicht erhöht sind und ihr Recht bekommen, dann merke ich auch da eine Grenze dieser Botschaft in meinem Herzen. Und ich spüre, dass ich noch nicht dran bin an der Wahrheit. Vielleicht hilft uns ja die Tradition. Da kommen dann Ochs und Rind und Esel ins Spiel. Die werden ja biblisch nicht erwähnt, aber irgendwie waren die ja alle da, wissen wir. Und es war natürlich auch kalt im Stall, wissen wir auch, weil die Tradition das lehrt. Und wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann wird mir bewusst, ich bin immer noch nicht an das Wahrheitskern gelangt. Ich bin immer noch in der Romantik des Abends. Und dann entdecke ich, wenn ich den Glauben zurückmeditiere in den Stall, in der Geschichte von Jesu Geburt, komme ich tatsächlich selber vor. Denn dieses wundersame Geschehen ist, das lässt sich mit vernünftigen Begriffen, mit vernünftigen Argumenten nicht begreifen. Wie soll man denn erklären, was Gott in jener Nacht tat? Aber indem ich das sage, wird mir schon bewusst, Nacht, damit kann ich was anfangen. Und auch mit Stall. Das verstehe ich sofort. Das verstehen wir sofort, denn wo dunkel ist, da ist Verzweiflung nicht weit. Und wo helles Licht ist, das Hirten umstrahlt, da ist Rettung nah. Dass Licht und Dunkel nicht nur auf der Grenze von Tag und Nacht uns begegnen, das kenne ich aus auch meinem Leben. Und dass Licht und Dunkel sich im Leben der Menschen treffen, das kenne ich auch von den Menschen, denen ich in diesem Jahr begegnet bin. Und da merke ich, jetzt gewinnt diese Geschichte für mich Nähe und Realität. Dass ich spüre, diese Grenze von Licht und Dunkelheit, die gibt's in uns. Oft genug. Wenn wir anders wollen, als wir tun. Wenn wir anstreben, was wir nicht vermögen. Wenn der Verstand uns anderes sagt, als die Triebe verlangen. Wenn wir beim Alten bleiben möchten, während sich Neues längst angekündigt hat. Weihnachten erinnert uns an das Zerwürfnis in uns selbst. Es erinnert uns an die Angst unserer Existenz, an unseren Widerspruch auch gegen Gott. Die Versöhnung der Gegensätze. Die Versöhnung der Gegensätze in mir und in dir und in dieser Welt, wie sehr ich das ersehne. Versöhnung der Gegensätze? Wie soll es dazu kommen? Dass Gott zu uns kommt, bedeutet das nicht, dass wir Menschen ihm ähnlich sein können? Dass es gar eine Einheit geben kann zwischen Gott und Menschen? Diese Einheit nach unserem Tod und schon vor dem Tod? Dass es sowas geben kann wie Freundschaft mit Gott und ein gefühltes Zuhause inmitten dieser Welt. Genauso hat es der Evangelist Johannes gesagt, der schreibt: Aber der sich Jesus öffnete, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Denn alle, die glauben, dass er, Jesus, im Auftrag Gottes handelte, Kinder Gottes wurden sie genannt, und das nicht durch natürlichen Willen und nicht durch natürliche Geburt. Nicht, weil ein Mensch es wollte. Nicht durch die Verbindung von Mann und Frau, sondern weil wir Kinder Gottes heißen sollten durch das Wunder, das er in uns wirkt. Ich finde, der Evangelist bringt es auf den Punkt. Anders sicher als Matthäus und Lukas, aber er spricht doch auch von dem Wunder, das da geschieht. Und dass es ein Wunder ist, das an uns geschieht. Und dass wir nicht bestaunen sollen, die Gegenstände, sondern die Wahrheit. Dass uns nicht die Wirklichkeit faszinieren soll und das Geschehen ringsherum, sondern der Kern der Botschaft, der uns in unserer Person trifft. Dass das Zerwürfnis in mir und dir zu Ende kommt, das zusammenfindet, was Gott in uns heilen und zusammenbringen kann. Das Bethlehem des Evangeliums ist nicht nur die Stadt im Süden Jerusalems, die den Beginn des Lebens Jesu erzählt, sondern dieses Bethlehem, das ist das Bethlehem gleich um die Ecke. Das Bethlehem, das dir Beginn deines neuen Lebens erzählst, wenn du dich darauf einlässt. Es ist die Geschichte unserer Gotteskindschaft. Es ist die Geschichte, wie sie durch Jesus Christus möglich wird. Gottes Sohn, mein Bruder. Gottes Sohn, deine Schwester. Darum liegt in der unfassbaren Geschichte von Weihnachten so viel Freude. Weil der Hunger und der Durst nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach Frieden eine Verheißung hat, dass es wahr werden wird, dass es sich erfüllt, dass Gott diesen Frieden bringt. Ich glaube, wir alle kommen auf dieser Welt mit derselben Frage an und auch mit demselben Wagnis konfrontiert. Nämlich mit der Frage und dem Wagnis, inwieweit wir in der Liebe eines anderen geborgen sind. Und erst wenn sich diese Frage beantwortet, werden wir es wagen, mit unserer Person ins Leben zu treten. Erst dann finden wir Halt. Und finden wir keinen Halt, so werden wir uns immer wie ins Leben gestoßen fühlen. Und deshalb betrachte ich das Geheimnis der Heiligen Nacht als den Anfang unserer Erlösung. Und wenn ich meinen Glauben von Weihnachten her meditiere, dann lande ich unweigerlich bei dieser Erlösung. Weil Gott Mensch wurde, muss ich nicht mehr denken, dass es mich geben muss. Weil Gott Mensch wurde, musst du nicht mehr denken, dass es dich geben muss, weil wir fühlen, dass es uns geben darf. Das Leben ist keine lästige Pflicht, indem wir uns zu behaupten haben, so dass Gott dann sagt, das reicht. Oder ein anderer Mensch sagt, well done, wie die Amerikaner. Und dann ist gut. Nein, wir müssen nicht mehr behaupten und denken müssen, dass wir Recht zum Leben haben, sondern wir fühlen. Und in der Begegnung mit Jesus fühlen wir das, dass wir leben dürfen. Keine lästige Pflicht, dass es mit dem Dasein abzutragen gelte. Das Leben mit Gott hält für uns etwas bereit von der Überraschung der Maria. Ja, ich darf leben. Und es hält etwas bereit von der Treue des Josef. Ich möchte auch leben und mit Gott unterwegs sein. Und es hält etwas bereit von der Freude der Elisabeth, der werdenden Mutter. Ja, ich freue mich meines Glaubens. Und ich freue mich des Lebens. Und ich staune, dass ich leben darf. Weil Jesus Mensch wurde. Und weil er mir und uns gezeigt hat, wie Leben mit Gott aussieht. Amen.
Wir sind am Ende dieser Christfestwoche angelangt. Hinweise zu den Gottesdiensten in den nächsten Tagen finden Sie auf dem Gottesdienstmanuskript. Einige von euch haben eine Karte vorgefunden auf ihrem Sitzplatz. Zur eigenen Freude oder zur Freude anderer, wenn ihr sie weitergebt. Am Ausgang möchten wir euch um eine Kollekte bitten. Es ist das letzte Opferprojekt des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden in diesem Jahr. Und traditionell geht es um die Unterstützung von Gemeinden in anderen europäischen Ländern. Wenn wir für Gemeinde helfen, Gemeinden spenden, dann helfen wir nicht nur diesen Christen und Gemeinden in ihren finanziellen Nöten, sondern versetzen sie in die Lage, vor Ort ein Segen für die Menschen zu sein, mit denen sie leben. Vielen Dank für eure Kollekte. Was wäre ein Gottesdienst an Heiligabend ohne das Lied O du Fröhliche. Ich lasse es singen, keine Panik. Es wäre schön, wenn wir dieses Lied heute wirklich aus vollem Herzen und großer Dankbarkeit für das Wunder an Weihnachten singen könnten. Nach der ersten Strophe wollen wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Und zum Abschluss singen wir dann die beiden letzten Verse. Ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Möge das Licht der heiligen Nacht dein Leben erleuchten und es auch in deinem Herzen hell und fröhlich werden. Möge die Liebe Gottes dich umgeben, damit du geborgen bist und die Hoffnung nicht verlierst. Möge der Friede Gottes dein Herz erfüllen, dass auch von deinem Leben Zeichen der Versöhnung und des Friedens ausgehen. Eines ist gewiss, und das führt uns durch alle Dunkelheiten unseres Lebens und auch durch die Dunkelheiten dieser Welt. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, steht dir immer zur Seite. Er ist dein Licht, die Liebe, der Friede und die Barmherzigkeit. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.